Wieland und der Kosmopolitismus. Er wächst in ländlicher Idylle auf und entwickelt sich zu einem bedeutenden Vertreter des Kosmopolitismus, der Idee eines Weltbürgertums, der Schriftsteller, Übersetzer und Publizist Christoph Martin Wieland. In seinem Aufsatz »Das Geheimnis des Kosmopolitenordens« von 1788 formuliert er: Die Kosmopoliten führen den Namen Weltbürger in der eigentlichsten und eminentesten Bedeutung. Sie betrachten alle Völker des Erdbodens als ebenso viele Zweige einer einzigen Familie und das Universum als einen Staat, worin sie mit unzähligen anderen vernünftigen Wesen Bürger sind, um unter allgemeinen Naturgesetzen die Vollkommenheit des Ganzen zu befördern, indem jedes nach seiner besonderen Art und Weise für seinen Wohlstand geschäftigt ist. Bereits vor Erscheinen dieses Aufsatzes widmet sich Wieland in seinen literarischen Werken, wie etwa der Geschichte der Abderiten, dem Ideal eines Weltbürgertums. Wieland war ein bedeutender Vertreter des Kosmopolitismus. Laut dem Historischen Wörterbuch der Philosophie wurde die Entwicklung des Kosmopolitismus durch die Schriften von Christoph Martin Wieland maßgeblich befördert. Wieland ist nach seiner Zeit in Biberach für ein paar Jahre Philosophieprofessor in Erfurt. Doch er ist eher ein Verfechter der praktischen Philosophie, als dass er auf das Lehren der philosophischen Ideengeschichte setzt. Philosophie sollte nach Wieland aufs Leben angewandt werden. Er schreibt in seinem Essay »Philosophie als Kunst zu leben und Heilkunst der Seele betrachtet«: Die Menschen haben gelebt und vielleicht Jahrtausende gelebt, ehe einer von ihnen auf den Gedanken kam, dass Leben eine Kunst sein könnte. Und nach aller Wahrscheinlichkeit ist jede andere Kunst schon längst erfunden gewesen, als endlich die scharfsinnigen Griechen mit anderen schönen Wissenschaften und Künsten auch diese berühmte Kunst zu leben, Philosophie, genannt haben. Um Beispiele für die Philosophie als Kunst zu leben zu geben, bindet Wieland philosophische Konzepte in sein literarisches Werk ein und lässt das Denken und vor allem das Handeln seiner Protagonisten philosophisch inspiriert sein. Ich möchte im Folgenden auf eine Episode in Wielands philosophischen Roman »Nachlass des Diogenes« von Sinope eingehen, den Wieland damals noch unter einem anderen Titel 1769 verfasst, als er zum Philosophieprofessor in Erfurt ernannt wird. Dies kann als weiterer Hinweis darauf dienen, dass Wieland die Literatur als Ergänzung zur akademischen Lehre sieht. Und auch mit der Wahl der Figur Diogenes präsentiert Wieland einen Philosophen aus der Antike, der seine Philosophie lebt und kein Philosophietheoretiker ist. Diogenes lebt mittel-, aber auch bedürfnislos als ein Weltbürger. Und dieses Weltbürgertum wird bei ihm durch vier Pflichten deutlich. Erstens, Hilfe leisten, sozusagen als wahrer Menschenfreund ohne Unterscheidung nach Stand oder Geschlecht. Zweitens, mitleiden, empathisch sein. Drittens, zurechtweisen, im Sinne von jemandem die Wahrheit zu sagen. Und viertens, der Mitfreude, also sich für jemanden freuen können, ohne Neid oder Missgunst zu verspüren. Diogenes lehnt die Zugehörigkeit zu einem Staat ab, wenn man als Weltbürger gelten will. Er sagt: Aber die Geburt macht mich zu keinem Bürger eines besonderen Staats, wenn ich es nicht sein will. Frei, unabhängig, gleich an Rechten und Pflichten setzt die Natur ihre Kinder auf die Welt ohne irgendeine andere Verbindung als das natürliche Band mit denen, durch die sie uns Leben gab und das Sympathetische, wodurch sie Menschen zu Menschen zieht. Kurz, es hängt von meiner Wahl ab, ob ich als Bürger eines einzelnen Staates oder als ein Weltbürger leben will. Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass ein Weltbürger seinem Vaterland keinen Dienst erweisen kann, wie Wieland auch später in seinem Roman Aristipp zeigen wird. Doch zurück zu Diogenes. Wieland integriert in sein Werk die wohl bekannteste Diogenes-Anekdote der Philosophiegeschichte. Diogenes, der Philosoph aus der Tonne, begegnet König Alexander dem Großen. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die beiden als Gesprächspartner intellektuell ebenbürtig sind. Auch teilen sie ansatzweise ähnliche Weltanschauungen, leiten jedoch unterschiedliche Schlussfolgerungen davon ab. Alexander sieht zwar auch die Menschheit als eine Einheit, definiert sich auch selbst als Weltbürger, doch glaubt er, dass diese Weltgemeinschaft ein einziges Weltoberhaupt benötige. Und genau in dieser Rolle sieht er sich selbst. Kurz, ich sehe den Erdboden für ein Ding an, das aus einem Stücke gemacht ist und die Menschen darauf haben alle zusammen nicht mehr als einen Anführer nötig. Und ich fühle, dass ich gemacht bin, dieser Anführer zu sein. Alexander der Große wünscht sich eine weltweite Kultur und somit dem Erdboden einerlei Sprache und mit unserer Sprache, unsere Wissenschaft und Künste. Dafür ist er bereit, auch über Leichen zu gehen. Er sieht sich als Welteroberer. Hierin kann ihm Diogenes nicht folgen. Er weist ihn auf das Leid hin, was daraus folgen würde, kann ihn jedoch nicht von seinem Machtanspruch abbringen. Das Kapitel endet mit der Einsicht beider: Das ist gewiss, dass sie die Welt unter zwei Alexandern zu Trümmern gehen würde. Wieland baut über diese Episode die Kritik am Kulturimperialismus ein. Wieland scheint also an diesem Beispiel exemplifizieren zu wollen, dass das, was man für die eigene Kultur hält, nicht dazu dienen darf, andere Kulturen zu unterwerfen. Wieland lehnt Imperialismus, Versklavung und Kolonialismus ab. Schließlich ist die Unterjochung anderer Menschen böse und sollte darum universal verboten sein. Ich möchte nun noch auf eines der bekanntesten Werke Wielands eingehen. Die Geschichte der Abderiten, die zuerst in Auszügen ab 1774 in seiner Kulturzeitschrift Der Deutsche Merkur erscheint. Es handelt sich hierbei um eine Gesellschaftssatire, die 5 Bücher umfasst. Die Handlung der 5 Bücher spielt jeweils in Abdera, das im antiken Griechenland zu verorten ist, aber stellvertretend für viele Kleinstädte in Wielands Zeit zu stehen scheint, denn Wieland zeigt an den antiken Abderiten auch das menschliche Fehlverhalten seiner Zeit. Die Abderiten schrotten sich ab, sind xenophob, halten sich für besonders klug in ihrem politischen Handeln, obwohl sie nur auf die Erfahrungswerte ihrer eigenen Polis zurückgreifen. Es ist eine Narrengesellschaft. Dieser stehen mit Demokrit, Hippokrates, Euripides, die wenigen Kosmopoliten des Romans mit ihrer Welterfahrung gegenüber. Alle drei dieser Weltbürger üben einen Beruf aus, der sie nicht an einen besonderen Ort bindet und sie sind deshalb auch Weltreisende. Demokrit ist Philosoph und Naturforscher, Hippokrates Arzt und Euripides ein Tragödiendichter. Das Reisen wird als eine Möglichkeit angesehen, um sich weiterzubilden und weise zu werden. Wieland thematisiert im Kontrast zum kosmopolitischen Ideal die Geisteshaltung der Abderiten, die von Provinzialität, intellektueller Beschränktheit, Aberglauben, Oberflächlichkeit sowie Korruption und Willkür geprägt ist. Und eben diese Haltung findet sich nicht nur im antiken Abdera, sondern auch in Wielands Gegenwart wieder. Wieland betont auch später in seiner Stellungnahme zu seiner Geschichte der Abderiten: Abdera ist überall und allenthalben und wir sind gewissermaßen alle darin zu Hause. Wenn man Wielands Gesellschaftssatire aus dem antiken Gewand nimmt und als Kommentar zu seiner Gegenwart liest, dann wird augenscheinlich: Wieland hatte nicht viel Vertrauen in die intellektuellen Fähigkeiten und ethisch-moralische Ausstattung seiner Zeitgenossen. Mit dem Lächerlichmachen der Einwohner eines Stadtstaates konterkariert er gleichzeitig seine präferierte Idee einer kosmopolitischen Einheit. Denn gerade dort, wo zu wenig Einfluss von außen vorhanden ist und sowohl Orientierungspunkte als auch ein Korrektiv fehlen, sind Stolz, Rechthaberei, Gier und ungefiltertes Machtstreben an der Tagesordnung. Die Bürgerinnen Abderas isolieren sich, doch der Kosmopolit Demokrit sieht es auch als seine weltbürgerliche Pflicht an, sich dem Schicksal seiner Vaterstadt zu widmen, wenn es heißt: Wiewohl er, also Demokrit, glaubte, dass der Charakter eines Weltbürgers Verhältnisse in sich schließe, denen im Kollisionsfall alle anderen weichen müssten, so hielt er sich doch darin nicht weniger verbunden, als ein Bürger von Abdera an dem Zustande seines Vaterlandes Anteil zu nehmen und, so viel er könnte, zu dessen Verbesserung beizutragen. Ich möchte zum Abschluss betonen, dass Wieland die Idee des Kosmopolitismus mit der Rede- und Pressefreiheit verbindet. Denn um als ein Weltbürger wirken zu können, müssen die Grundwahrheiten uneingeschränkt gesagt werden dürfen, die er als Waffen der Vernunft sieht. Sie sind Teil der Freiheit der Presse. Später präzisiert Wieland diese Gedanken in seinem Aufsatz über die Rechte und Pflichten eines Schriftstellers. Hierin formuliert er: Freiheit der Presse ist Angelegenheit und Interesse des ganzen Menschengeschlechtes. Ihr haben wir hauptsächlich die gegenwärtige Stufe von Kultur und Erleuchtung, worauf der größere Teil der europäischen Völker steht, zu verdanken. Literatur, sowohl im Sinne von Schriftstellerei als auch von Journalismus, kann demnach zur Verbesserung des Menschengeschlechts beitragen. Im Schreiben kann man sich als ein guter Weltbürger erweisen. Wieland prägt im Übrigen auch den Begriff der Weltliteratur und ist zudem als Übersetzer tätig. 1790 findet sich der Begriff Weltliteratur erstmals in Wielands Handexemplar seiner Übertragung der Briefe des Horaz. Goethe, dem die Wortschöpfung Weltliteratur oftmals zugesprochen wird, trägt den Begriff erst 1827 in sein Tagebuch ein. Springen wir ins Hier und Jetzt. Über 200 Jahre später sind Wielands Gedanken zu einem Weltbürgertum genauso aktuell wie damals, wenngleich auch kritisch zu hinterfragen. Gegenwärtig zeigt uns die Corona-Pandemie, wir sind alle Bürgerinnen einer Welt oder plastischer formuliert, wir sitzen alle in einem Boot auf dem Planeten Erde. Das Virus macht weder Halt vor nationalen Grenzen, vor arm oder reich, vor alt oder jung oder vor dem Geschlecht. Potenziell sind wir alle gefährdet, wenngleich die Krankheit uns in unterschiedlichem Ausmaß trifft. Die Pandemie zeigt, wir sind weltweit wie an einer Infektionskette miteinander verbunden. Denn die nationalen Grenzen sind in der globalisierten Welt durchlässig. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sind global miteinander verwoben. Während wir einerseits gerade eine globale Solidarität spüren, kommt es jedoch andererseits zu einer Rückbesinnung auf die Nationalstaaten. Diese Dialektik zeigt sich im Wetteifern der einzelnen Staaten um die niedrigste Sterbequote, die geringste Auslastung der Krankenhäuser und die beste Impfstrategie in einem nahezu täglichen Ranking und tatsächlich geleisteter solidarischer Hilfen, wie beispielsweise dem Einsatz der Bundeswehr in Portugal. Zurück zu Wieland. Wir hatten wohlgemerkt verkürzt 4 Aspekte der Pflichten eines Weltbürgers bei seinem Diogenes definiert. Hilfe, Mitleiden, Zurechtweisung und Mitfreude. Wie könnten im Sinne Diogenes und auch im Sinne Wielands Philosophie aufs Leben anzuwenden, diese 4 Pflichten eines Weltbürgers innerhalb der Corona-Pandemie als Schablone dienen? Dazu im Folgenden ein paar Gedanken, Fragen und Anregungen. Hilfe. Sollte sich jedes Land abschotten und Impfstoffe für seine eigenen Einwohner bestellen, ganz nach dem Motto, wer zuerst kommt, mahlt zuerst? Die Europäische Union verfolgte eine gemeinsame Impfstrategie. Doch dieser Schritt wurde kontrovers diskutiert, nicht zuletzt, weil nun sehr wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Mit Neid schauen viele zu jenen Ländern, die schon mehr Menschen geimpft haben. Dabei übersehen sie gerne, dass es insgesamt hauptsächlich die reichen Länder sind, die ausreichend Impfstoffe und Impfstrategien haben. Sollte der vorhandene Impfstoff weltweit aufgeteilt werden? Aber wer zahlt ihn dann? Ist das Besinnen auf Nationalstaaten, auf die eigenen Staatsbürgerinnen in einer Notsituation sinnvoll oder nicht? Und natürlich ist das Impfen nicht die einzige Form der Hilfe. Da hätte auch der Mediziner Hippokrates zugestimmt. Doch es würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, auch alle weiteren Möglichkeiten unter die Lupe zu nehmen. Mitleiden. Neben den persönlichen Tragödien wird Corona die sozioökonomischen Unterschiede weiter verstärken. Manche Branchen sind hart von den Schließungen getroffen, andere fahren Gewinner ein. Manchen Branchen wird staatlich schnell geholfen, andere nur zögerlich. Es wird Corona-Gewinner und Corona-Verlierer geben. Die Unterschiede sind in einem Staat schon sehr groß. Das Ganze trifft die Ökonomie weltweit. Doch auch fern der wirtschaftlichen Krisen, psychische Probleme nehmen quer durch alle Altersgruppen zu. Kinder vermissen den normalen Schulalltag und ihre Freunde zu treffen. Eltern wissen nicht mehr, wie sie Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig gerecht werden sollen und lechzen nach Zeit für sich selbst. Menschen in Altenheimen leiden unter der Isolation und Menschen mit systemrelevanten Berufen wie beispielsweise Ärztinnen, Pflegekräfte, LehrerInnen oder KassiererInnen in Supermärkten sorgen sich aufgrund der vielen Kontakte um ihre eigene Gesundheit. Wie ist bei all dem Abhilfe zu schaffen? Das Mindeste, was wir als Weltbürgerinnen tun können, ist, empathisch zu sein und zu bleiben. Gute Politik wird durch Klugheit und Empathie gemacht. Zurechtweisung. In einer globalisierten Welt sind wir alle auch als Individuen gefragt, sofern wir uns als Weltbürgerinnen verstehen wollen. Gesetze bedürfen der Einhaltung, Empfehlungen der Berücksichtigung, wenngleich selbstverständlich alle Maßnahmen im Sinne eines Jugendes kritisch hinterfragt werden dürfen und sollten. Jeder Einzelne ist in seinem ethisch-moralischen Handeln gefragt. Um jedoch moralisch einwandfrei zu handeln, bedarf es der sachgerechten Information. Diese sachgerechte Information müssen Bürgerinnen über die freie Presse erhalten. Doch wird leider die sachgerechte Information über Fake News, politische Manipulation, Propaganda, Ideologien, Verschwörungstheorien und sonstigen Weltanschauungen verdunkelt. Für Wieland ist das Ideal des Kosmopolitismus mit der Pressefreiheit verbunden. Was können wir daraus ableiten? Als Weltbürgerinnen könnten wir für Pressefreiheit einstehen und auf guten Journalismus Acht geben. Im Sinne einer Zurechtweisung, nämlich die Wahrheit zu sagen, wäre uns vielleicht gut damit geraten, mit jenen im Gespräch zu bleiben, die durch Fake News, politische Manipulation und Verschwörungstheorien auf die schiefe Bahn geraten sind. Mitfreude. Ob eine überstandene Krankheit im eigenen Bekanntenkreis oder sinkende Infektionszahlen in anderen Ländern. Als Weltbürgerinnen und wahre Menschenfreunde sollten wir uns mit ihnen freuen und Neid und Missgunst versuchen zu unterbinden. Wir leben in einer komplexen globalen Welt. Einfache Lösungen gibt es nicht. Es scheint sich gerade an der Pandemie zu zeigen, dass allein wirtschaftliches Wachstum und technischer Fortschritt nicht die Antworten auf alle Fragen und Probleme dieser Welt sein können. Um Kosmopolitismus zu leben, brauchen wir auch moralischen Fortschritt. Dem hätte gewiss auch Wieland zugestimmt. Schließen möchte ich mit einem positiven Gedanken Wielands, den er in seiner Schrift »Das Geheimnis des Kosmopolitenordens« formuliert. Not lehrt nicht nur beten, sie lehrt auch denken. Und wenn man erwägt, wie groß und ausgebreitet oft der Nutzen eines einzigen vernünftigen Gedankens ist, so können die Freunde der Menschheit nicht anders, als sich freuen, dass manche es so eifrig darauf angelegt zu haben scheinen, sich recht bald in diese heilsame Notwendigkeit zu setzen.